Ja, da ist ein Leib, aber wie funktioniert der Leib? Ich würde gerne in diesem Video mal 7 Punkte besprechen. Man könnte auch sagen, das sind eigentlich 7 Segnungen, die damit zusammenhängen, dass es diesen Organismus, diesen Leib Christi gibt. Und gleichzeitig, das hängt natürlich unmittelbar zusammen, werden wir das erfahren über die Funktionsweise, was es eigentlich praktisch bedeutet, dass Gläubige zusammengefügt sind zu diesem einen Leib. Ich fange mal an mit dem Vers, mit der Aussage in Epheser 4, Vers 4. Ich habe eben darauf angespielt schon, da ist ein Leib. Das heißt also, die Existenz des Leibes Christi wird hier ausgesagt als Tatsache, sozusagen von Gott verbrieft und bestätigt. Jetzt könnte man natürlich fragen, gut, erst einmal, was ist denn dieser Leib, woraus besteht er? Und zweitens, besteht er denn überhaupt immer noch? Die erste Frage, die kann man schnell beantworten, haben wir verschiedentlich darauf hingewiesen, auch schon. Der Leib Christi besteht aus allen Gläubigen. Die Versammlung ist der Leib Christi nach Epheser 1, Vers 23. Wir sind zusammengefügt worden zu einem Leib. Wir sind getauft worden zu einem Leib, 1. Korinther 12, Vers 13. Die andere Frage, besteht der Leib denn überhaupt immer noch? Vielleicht denken wir nicht so oft darüber nach, aber sie hat es schon so ein wenig in sich. Man könnte ja denken, nun gut, Leib Christi, das ist so eine Sache, die bezieht sich auf vor 2000 Jahren. Wir haben gesehen, die Taufe mit dem Heiligen Geist fand damals statt, am Pfingsttag. Und das ist lange her. Und heute sieht die Welt ganz anders aus. Heute sieht man nicht mehr viel von einer Kirche, einer Versammlung. Und da könnte man auf die Idee kommen, ja, ist denn das überhaupt noch so der Fall? Es kommt ja hinzu, dass sich noch mehr geändert hat. Auch Dinge, die mit dem Heiligen Geist zusammenhängen. Nämlich, dass es am Anfang diese Wunderwirkungen gab, diese Heilungen, viele übernatürliche Machterweisungen, die wir heute in der Form nicht beobachten. Und da kann die Frage natürlich aufkommen, ist das denn nach wie vor der Fall? Ist der Geist noch da? Ist der Leib immer noch da und von Gott gesehen als eine Einheit? Im Grunde genommen hat der Jesus diese Frage selbst beantwortet. Als er diese Abschiedsrede gehalten hat und seine Jünger vorbereitet hat darauf, dass er zum Vater gehen würde, da hat er Folgendes gesagt, in Johannes 14, ihr kennt ihn, nämlich den Heiligen Geist, über den hatte er gesprochen, Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Und dann sagt er immer noch in Vers 17, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Jesus spricht hier über die Zeit seiner Abwesenheit, wo er beim Vater ist, und er hatte anfangs schon gesagt, dass er dann wiederkommen wird. Und jetzt sagt er, in dieser Zeit meiner Abwesenheit seid ihr nicht verwaist. Der Heilige Geist wird in euch sein und er bleibt bei euch. Und wenn der Heilige Geist da ist, der ja in der Versammlung wohnt, dann ist auch die Versammlung noch da, dann ist der Heilige Geist noch da. Das ist der erste Punkt. Der Leib Christi besteht heute noch als Organismus, nicht als Organisation, sondern als ein lebendiger Organismus, durch den Heiligen Geist ins Leben gerufen, und gleichzeitig wohnt der Heilige Geist in dieser Versammlung. Und das ist weltweit, das ist nicht begrenzt auf einen Ort. Also, Punkt 1, der Leib Christi, ein immer noch bestehender Organismus. Ein zweiter Punkt, und das ist auch eine riesige Segnung, wenn man sich das etwas vergegenwärtigt, ich lese dazu erst einmal einen Vers, dann wird das klarer, aus Kolosser 3. Da ist die Rede von solchen Gläubigen, also von Christen, die ja zusammengefügt worden sind zu einem Leib. Und dann heißt es in Vers 11, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküter, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Hier werden so verschiedene Menschengruppen aufgezählt, und bekanntlich bestand zwischen diesen Gruppen Ja, da bestanden riesige, tiefe Gräben. Zum Beispiel, die erste Unterscheidung ist Griechen und Juden. Sie waren getrennt durch eine Mauer nach Epheser 2, Vers 14, 15. Es war einem Juden noch nicht einmal erlaubt, bei einem Heiden zu essen und sich in seinem Haus aufzuhalten. So tief ging die soziale Trennung zwischen diesen beiden Menschengruppen. Oder wenn man die nächsten nimmt, Beschneidung und Vorhaut, das ist dieselbe Trennung, aber eher auf religiöser Grundlage. Auf der einen Seite die Nachkommen Abrahams, die den Bund hatten, auf der anderen Seite die, die davon nichts kannten. Oder dann wird genannt Barbar, Sküte, Sklave, Freier. Da kommt man mehr zu kulturellen Unterscheidungen und zu sozialen Unterschieden. Auch da bestand eine ganz klare Trennung zwischen den Freien, den Bürgern im Römischen Reich und den Sklaven, die sozusagen der Besitz anderer waren. Das waren Zäune, das waren Gräben, die konnten nicht überwunden werden. Die waren einfach da, die trennten die Menschen. Und Gott wirkt dieses Wunder. Da sind plötzlich Menschen zusammen, sie brechen gemeinsam das Brot, sie haben Kontakt miteinander als Christen, es gibt Liebe untereinander und diese Grenzen spielen keine Rolle mehr. Ich sage nicht, sie sind nicht mehr da. Ein Sklave ist in seinem Alltagsleben immer noch ein Sklave, auch wenn er Christ ist. Oder die nationalen Unterschiede, natürlich bleiben die bestehen. Aber was unsere Stellung vor Gott betrifft und unser Miteinander im Leib Christi, haben sie keine Bedeutung mehr. Ein wunderbares Ergebnis davon, dass dieser eine Leib besteht. Ein dritter Punkt, der hat jetzt schon mehr mit der Praxis zu tun. Und ich lese dazu eine Stelle aus dem Römerbrief und der zeigt uns, wie wir zueinander stehen. Vers 5 in Römer 12 sagt, so sind wir die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Hier wird übrigens nochmal betont, der Leib besteht aus Menschen, wir sind ein Leib in Christus. Aber es geht mir jetzt um den Punkt, einzeln aber Glieder voneinander. Das heißt, es gibt eine Interdependenz. Die Glieder am Leib Christi sind nicht losgelöst voneinander, irgendwie unabhängig voneinander, sondern sie stehen in Beziehung zueinander. Und das hat ganz praktische Auswirkungen. Ich gehe nochmal gerade nach Epheser 4. Und das ist ein ganz praktischer Punkt. Da steht in Vers 25, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Die Begründung ist sehr interessant. Hier steht nicht, denn das wissen wir aus den 10 Geboten. Es wird gar nicht mit dem Gesetz argumentiert. Dennoch heißt das nicht, dass wir lügen, dass wir nicht die Wahrheit sagen, aber wir haben eine höhere Motivation. Paulus sagt, schaut mal, wenn ihr so eng zusammengefügt seid, wie Körperteile eines Körpers, die in Harmonie miteinander handeln, sich gegenseitig unterstützen, dann wäre es ja absolut unpassend, den anderen hinters Licht zu führen, dadurch, dass man nicht aufrichtig ist, dadurch, dass man nicht die Wahrheit redet. Redet die Wahrheit miteinander, denn ihr seid Glieder voneinander. Vielleicht noch ein Beispiel, und das geht noch etwas weiter in 1. Korinther 12. Da ist das ja ein großes Thema, der Leib Christi und wie er funktioniert. Und da steht dieser Satz in Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das ist noch eine ganz praktische Auswirkung davon, dass wir zu demselben Leib gehören. Wir nehmen Anteil aneinander. Es gibt Sympathie im wahrsten Sinn des Wortes. Es gibt ein Mitleiden, ein Mitempfinden. Wenn ein Gläubiger leidet, irgendwie eine Einschränkung erlebt, dann empfinden wir mit, und wir werden auch in Mitleidenschaft gezogen. So eng hängen wir zusammen, so eng sind wir verbunden miteinander. Und das gilt auch für die positive Seite, wenn ein Glied verherrlicht wird, wenn die positiven Eigenschaften gesehen werden und ans Licht kommt, dann freuen die anderen Gläubigen sich mit. Das zeigt so etwas von der Schönheit dieser Verbundenheit, die wir kennen unter Gläubigen. Ich komme jetzt viertens zu einem Punkt, der hat mehr zu tun mit unseren Aufgaben. Und ich bleibe dazu mal in 1. Korinther 12. Man könnte das so ausdrücken: Im Leib Christi hat jeder Gläubige seinen Platz. Jedes Körperteil hat eine vordefinierte spezielle Funktion, ist dazu optimal ausgestattet und kann diese ausführen an seinem Platz. Nicht an einem Platz, den man sich selbst aussucht, sondern an dem Platz, der von Gott zugewiesen wird. Ich lese mal aus 1. Korinther 12, Vers 4. Es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist, Verschiedenheiten von Diensten, aber derselbe Herr, Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Und dann wird das beschrieben, wie jeder andere Aufgaben hat, wie er diese ausfüllen soll, so wie der Geist ausgeteilt hat, wie der Geist es will. Und dann kommt diese Begründung, Vers 12, denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Also Paulus sagt, genauso diese Vielfalt an Aufgaben und doch ein Zusammenwirken in Harmonie, genauso ist es bei jedem Körper. Und das ist das Bild, so auch der Christus. Er benutzt jetzt diesen Ausdruck der Christus und will damit sagen, Christus das Haupt, aber verbunden mit dem Leib auf der Erde. So ist die Funktionsweise. Der natürliche Körper ist Anschauungsunterricht dafür. Wie kann das denn sein? Wie kann es denn da ein harmonisches Miteinander geben? Wir sind ja doch alle einzelne Personen. Wie kommt es zu diesem harmonischen Zusammenspiel, dass jeder seine Aufgabe wahrnimmt und seine Aufgabe ausführt an seiner Stelle? Das hängt jetzt mit dem nächsten Punkt zusammen, nämlich Christus ist das Haupt und Christus lenkt. Ich lese nochmal aus dem Kolosserbrief. Da findet man diesen Ausdruck in Kapitel 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Und dann auch nochmal in Kapitel 2. Und da wird es ganz praktisch. Da ist die Rede von Leuten, die das Haupt nicht festhalten, Vers 19. Das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Also, Christus ist dieses Haupt. Als Haupt des Leibes lenkt er, das heißt nicht Herr der Versammlung, aber Haupt der Versammlung. Dazu gehört schon, dass er lenkt, aber eben auch, dass er versorgt. Und das ist ein Punkt, der wird sehr deutlich in Epheser 5, wo davon die Rede ist, wie Christus für seine Versammlung sorgt, wie, das ist auch wieder so ein Vergleich, wie jeder Mensch um seinen Körper besorgt ist und zusieht, dass dem Körper nichts fehlt. Das gehört auch dazu, dass der Jesus Haupt ist. Ich lese einmal davon in Epheser 5. Es geht eigentlich in diesem Kapitel, in diesem Abschnitt, ab Vers 25, darum, dass Männer ihre Frauen lieben sollen und dass Frauen ihre Männer respektieren sollen. Und das wird dann weitergeführt, gerade in der Ermahnung an die Männer, dass sie ihre Frauen lieben sollen. Da steht Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Jeder sorgt dafür, dass es seinem Körper gut geht. Wenn es irgendwo Schmerzen gibt, irgendetwas sich unangenehm anfühlt, dann überlegen wir sofort, wie kann das abgestellt, behoben werden, verbessert werden. Und Paulus sagt, das ist das Bild. So sollte ein Mann um das Wohl seiner Frau besorgt sein. Und bei Christus ist es tatsächlich so, er ist immer so besorgt um die Versammlung. Das ist dann der Punkt in Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Wir merken hier, eine unvorstellbare Liebe des Christus. Nicht nur, dass er sich gegeben hat, damit die Versammlung entstehen konnte, sondern auch täglich, dass er täglich besorgt ist, dass die Versammlung ihre Auferbauung erfährt, Ermutigung, dass es jedem Glied am Leib Christi gut geht. Das bringt mich jetzt, Punkt Nummer 6, zu der Tatsache, das hängt auch damit zusammen, dass Christus eben das Haupt dieses Leibes ist, ja, dass Gaben von ihm kommen. Geh mal gerade zurück nach Epheser 4, da ist die Rede davon in Vers 11, und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Er. Ich mache das jetzt ganz kurz, dazu gibt es ein separates Video, verlinkt in der Beschreibung. Aber worum es geht, die Gaben kommen von Christus. Es wird vorher ausgeführt, dass er, um diese Gaben geben zu können, dass er erst einmal hinabsteigen musste in den Tod, bis in die unteren Teile der Erde. Und dass er dann, das war auch noch nötig, das ist eine weitere Voraussetzung, dass er dann auffahren musste in die Herrlichkeit. Und erst als verherrlichter Mensch, als er dort dann die Verheißung des Geistes empfangen hatte, wie es heißt in Apostelgeschichte 2, dann hat er diese Gaben gegeben, sozusagen als Geschenke an die Menschen. Und das ist jetzt ein sehr praktischer Punkt. Wir merken hier, da ist kein Gremium, da ist niemand, der ordinieren müsste, sondern Christus gibt Gaben. Ich würde gerne mal schnell ein paar Beispiele geben aus dem Anfang der frühen Geschichte der Christenheit und der Versammlung, wo man sieht, wie das praktisch ablief. Was war denn da nötig, damit jemand losgehen konnte und evangelisieren konnte? Oder damit jemand predigen konnte, das Wort verkündigen konnte? Was war der Prozess? Und wenn man die Beispiele anschaut, dann merkt man, wie das in der Praxis aussah, dass diese Gaben direkt von Gott kamen. Ich gehe mal nach Apostelgeschichte 8. Da steht in Vers 4, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Wer hat die denn gesandt? Wer hat die Zerstreuten ordiniert? Wo waren die denn auf der Bibelschule? Offensichtlich nirgendwo. Und niemand hat das getan. Gott hat ihnen die Aufgabe gegeben. Gott hat die Umstände so gelenkt, sie wurden durch Verfolgung zerstreut, sie wurden dann gefragt nach dem Evangelium, es war eine Gelegenheit und sie gingen umher und verkündigten das Wort. Dann Vers 5, Philippus, wir lernen später, er war tatsächlich ein Evangelist. Wer hat ihn jetzt ordiniert? Da steht in Vers 5, Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte den Christus. Kein Wort von Ordination, sondern er hat den Auftrag vom Herrn und er geht. Und das setzt sich sofort, wenn man weiterliest in Kapitel 11. Das sind auch wieder solche, die flüchten müssen, Vers 19, die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war. Sie zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemand das Wort, als nur zu den Juden. Also sie redeten das Wort, auch hier ohne Sendung durch Menschen. Und dann Vers 20, einige Männer von ihnen aber, und so weiter, redeten auch zu den Griechen. Sie verkündigten ihnen das Evangelium, wieder einfach durch einen Auftrag vom Herrn. Und so setzt sich das fort. Das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Auch bei Propheten, in Vers 27, da steht einfach, in diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. Für manche mag das jetzt ungewohnt klingen. Manche stellen sich vielleicht die Frage, ob das überhaupt funktionieren kann. Aber wir sehen hier, so hat das funktioniert. Da ist Christus im Himmel, er gibt Gaben, da ist Philippus der Evangelist, da sind diese Propheten und da sind andere. Er sendet sie und sie gehen und reden und verkündigen das Wort. Eine wunderbare Sache, dass diese Gaben direkt aus der Quelle kommen, direkt von Christus im Himmel. Und das bringt mich zu einem letzten Punkt. Dabei geht es eigentlich mehr um einen Ausdruck, der mehrfach vorkommt im Römerbrief und auch in Epheser und Kolosser. Ich nehme jetzt mal das Beispiel aus Epheser 3. Da steht dieser Ausdruck in Vers 4, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt. Das Geheimnis des Christus. Wenn man weiterliest, dann merkt man, worauf es sich bezieht, nämlich darauf, dass dieser eine Leib entstanden ist, dass Gläubige zusammengefügt worden sind und mit Christus verbunden sind. Warum nun Geheimnis? Geheimnis bedeutet nicht etwas Mysteriöses, etwas, das man nicht erfassen könnte oder etwas, das irgendwie nur für so eine Elite, Hobbytheologen oder was auch immer da wäre, sondern, genau wie im täglichen Sprachgebrauch auch, Geheimnis bedeutet, andere wissen es nicht. Nur Privilegierte, nur besonders Bevorrechtigte haben diese Informationen. Wie man vielleicht einem engen Freund sagt, ich erzähle dir ein Geheimnis und alle sind ganz Ohr und jeder will in so einer Situation gerne wissen, was das Geheimnis ist. Und das hat Gott mit uns gemacht. Gott hat gesagt, das ist eine Wahrheit, darüber habe ich nicht gesprochen, jahrhundertelang. Noch nicht einmal die Propheten, ein Jesaja und andere, haben davon gewusst. Und ihr seid diese privilegierten Zuhörer. Euch habe ich das jetzt verkündigt, dieses Geheimnis über Christus und seine Versammlung. Wie Paulus hier sagt, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Und das wird bestätigt in Kolosser 1. Diese Tatsache, es war nicht bekannt, aber es ist bekannt gemacht worden. Vers 26, das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Und dann noch einmal am Ende von Römer 16, da finden wir das noch einmal. Gott hat lange geschwiegen. Jetzt hat er den Schleier weggenommen, das Geheimnis gelüftet und hat uns mitgeteilt, zu welch einem Segen er uns erhoben hat, dass er uns verbunden hat mit dem verherrlichten Christus. Zwei Schlussfolgerungen. Das eine ist, wir sollten und wir dürfen extrem dankbar sein, dass Gott das mit uns gemacht hat und so eng miteinander verbunden hat und mit Christus, dem Haupt. Das zweite, eher eine Herausforderung. Wie sieht die Praxis aus? Wie viel von dem, was ich gesagt habe, von diesen 7 Punkten, prägt unseren Alltag, prägt unser Zusammenleben mit Gläubigen? Da gibt es eine Reihe von Klippen, eine Reihe von Herausforderungen und darum soll es gehen in dem nächsten Video.